Deutschlandfunk.
Christine, wie viel häufiger sind Frauen von Schlafstörungen betroffen?
Schlafstörungen wie Insomnie betreffen Frauen häufiger als Männer. Auf 10 Männer mit Ein- oder Durchschlafstörungen kommen je nach Studie rund 15 bis 20 Frauen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über den sogenannten Gender Sleep Gap. Für unseren Schlaf spielt es nämlich eine große Rolle, welches Geschlecht wir haben. Das hat körperliche Gründe, aber das liegt eben auch daran, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und dazu gibt es wirklich gute Studien. Christine, du hast sie dabei. Was erfahren wir heute? Gib uns doch bitte mal einen kurzen Überblick.
Ja, wir schauen heute drauf, wie Hormone den Schlaf von Frauen verändern und beeinträchtigen können. Und wir schauen auch aufs große Ganze und darauf, was zum Beispiel Care-Arbeit oder ein hoher Mental Load mit dem Schlaf macht. Und fragen uns, weshalb wir als Gesellschaft ein Interesse daran haben sollten, den Gender Sleep Gap zu verkleinern.
Und in unserem Mythencheck geht es heute darum, ob Eisenmangel, den haben Frauen häufiger als Männer, zu Schlafproblemen führen kann. Und damit Heil zu überschlafen. Wir sind Dr. Christine Blume, das bist du, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel.
Ja, und die Stimme, die ihr jetzt gerade gehört habt, die gehört Ilka Knigge. Ilka ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank. Vorab will ich noch kurz sagen, wenn wir hier von Gender Sleep Gap sprechen, dann müssen wir hier am Anfang mal klären, was in diesem Fall mit Gender überhaupt gemeint ist.
Der Begriff Gender aus dem Englischen beschreibt das soziale Geschlecht. Also im Deutschen haben wir da keinen richtigen, schönen Begriff dafür. Also so gesellschaftlich und kulturell geprägte Vorstellungen, Rollen oder auch Erwartungen, die mit Mannsein oder Frausein oder auch anderen Geschlechtsidentitäten verbunden sind. Kurz gesagt, dabei geht es darum, wie Menschen sich selbst sehen und wie sie von der Gesellschaft wahrgenommen und auch behandelt werden. In der Folge heute werden wir aber auch manchmal über das biologische Geschlecht sprechen. Das meint die körperlichen Merkmale von Menschen, wie zum Beispiel ihre Hormone. Und die sind eben auch relevant, wenn es um den Schlaf geht.
Genau, aber es hat sich trotzdem der Begriff Gender Sleep Gap für dieses Phänomen eingebürgert. Und wenn wir jetzt Gender Sleep Gap sagen, also eben von dieser Lücke sprechen, die es in Sachen Schlaf zwischen Männern und Frauen gibt, was genau meinen wir dann? Also ich formuliere das jetzt einfach mal bewusst sehr zugespitzt. Wie viel Schlaf bzw. Schlafqualität kostet es, eine Frau zu sein?
Also im Gegensatz zu Männern haben Frauen laut Studien im Durchschnitt oft eine schlechtere Schlafqualität und eben, wir haben es gerade schon angesprochen, auch ein höheres Risiko für Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit auch Tagessymptomen. Und das muss man sagen, obwohl sie, wenn man sich nur die Schlafdauer anschaut, sogar oft ein bisschen mehr schlafen als Männer, also ein bisschen länger schlafen. Auch Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten, also zum Beispiel nicht-binäre Menschen oder Transpersonen oder auch queere Menschen, sind übrigens auch eher von Schlafproblemen betroffen. Und da vermutet man, dass sich der Stress, den manche dieser Menschen erleben, weil sie eben einer Minderheit angehören, auf den Schlaf auswirkt. Bei Frauen, die Kinder bekommen, kommt außerdem natürlich noch dazu, dass sie sich nachts häufiger um die Kinder kümmern, immer noch als die Väter, insbesondere natürlich auch wenn sie stillen, das kann natürlich dann nur die Mutter, auch das kostet Schlaf.
Du hast es gesagt, Frauen sind häufiger betroffen von Schlafproblemen und auch von Insomnie als Männer. Gilt das aber für alle Schlafstörungen?
Neben der Insomnie, muss man sagen, haben Frauen auch ein höheres Risiko für das Syndrom der ruhelosen Beine. Über das haben wir im Podcast hier ja auch schon mal in einer Folge gesprochen. Heißt auch auf Englisch Restless Legs Syndrom oder RLS, die Abkürzung liest man häufig, und ist eine neurologische Störung, die so einen Bewegungsdrang in den Beinen auslöst. Man kann dem begegnen, indem man die Beine dann bewegt, aber das stört natürlich den Schlaf. Aber man muss auch sagen, bei manchen Schlafstörungen haben auch Männer die Nase vorn. Zum Beispiel bei der sogenannten obstruktiven Schlafapnoe, also einer Störung, bei der es in der Nacht zu Atemaussetzern kommt. Das ist bei Männern 2 bis 3-mal häufiger als bei Frauen. Auch von zirkadianen Rhythmusstörungen, also zum Beispiel so einem extremen Spättyp, das man auch verzögerte Schlafphasenstörungen nennt, davon sind Männer öfter betroffen als Frauen. Und trotzdem muss man sagen, insgesamt haben Frauen im Schnitt häufiger Schlafprobleme.
Wir wollen hier drüber sprechen, was den Gender Sleep Gap verursacht. In welchem Alter geht das eigentlich los, dass unser Geschlecht einen Einfluss darauf hat, wie gut unser Schlaf ist?
Also generell kann man sagen, leichte Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen finden Studien schon sehr früh in der Entwicklung, sogar schon im Vorschulalter. Die größten Unterschiede, die entwickeln sich aber dann erst so ab dem Alter von 10 bis 13 Jahren, also wo vielleicht auch schon die Pubertät anklopft oder sogar beginnt. Wenn wir jetzt auf die Insomnie, die ja die häufigste Schlafstörung ist, schauen, dann sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern am größten in der Pubertät, während und nach der Schwangerschaft und in der Menopause, also der Zeit der letzten Monatsblutung oder nach der letzten Monatsblutung. Das heißt, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind dann am größten, wenn auch zum Beispiel eben hormonelle Veränderungen am größten sind.
Okay, das heißt, wir sprechen von biologischen Gründen oder vielleicht sogar auch von gesellschaftlichen?
Ja, ganz sicher hat beides dann Einfluss. Man muss auch sagen, diese biologischen Veränderungen, die sind ja häufig dann eben auch von außen sichtbar, bei der Menopause jetzt vielleicht nicht so, aber bei den anderen beiden in der Pubertät und dann auch in der Schwangerschaft. Und damit einhergeht ja dann auch ein veränderter gesellschaftlicher Umgang mit den Menschen oder mit den Frauen eben.
Es lässt sich einfach nicht so richtig trennen, ne?
Nee.
Lass uns mal auf die Gründe schauen dafür, dass Frauen schlechter schlafen. Erstmal ganz wichtig vorab, brauchen eigentlich Männer und Frauen gleich viel Schlaf?
Ja, die Frage, wie viel sie brauchen, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil messen kann man ja nur das, was sie bekommen. Oder in Studien wird dann auch häufig einfach gefragt, wie lange schläfst du? Und das spiegelt nicht notwendigerweise den Bedarf wider. Da gibt es zum Beispiel eine ganz große Studie, die Daten von Schlaftrackern genutzt hat. Die hat gefunden, dass Frauen im Durchschnitt ein bisschen mehr schlafen bzw. Zeit im Bett verbringen als Männer. Und das entspricht auch so dem Gesamteindruck, den ich bei der Recherche bekommen habe. Die Studie sagt aber auch, dass der Unterschied am größten im jungen bis mittleren Erwachsenenalter ist. Also in der Zeit, in der viele Paare Kinder bekommen. Und die Forschenden sagen deshalb, vielleicht schlafen Frauen länger, weil sie eben auch häufiger die Unterbrechungen in der Nacht haben und diese dann kompensieren müssen. Und wir haben ja auch häufiger schon drüber gesprochen, dass Frauen eine schlechtere Schlafqualität haben. Und da könnte es eben auch sein, dass sie das mit einer etwas längeren Schlafdauer oder Bettliegezeit, je nachdem worauf man schaut, versuchen zu kompensieren. Also das bedeutet nicht, dass Frauen jetzt zwangsläufig irgendwie länger schlafen oder gar mehr Schlaf brauchen.
Ja, das heißt vor allem auch, das müssen wir wirklich an der Stelle auch mal sagen, beim Gender Sleep Gap geht es nicht nur um so ein, ja, die Hormone sind schuld, sondern es hat eben auch damit zu tun, welche Rolle Frauen in der Gesellschaft oft haben, heißt aber leider eben nicht, dass Schlafprobleme bei Frauen gelöst werden, wenn zum Beispiel Männer und Frauen gleich viel Care-Arbeit leisten würden, sondern eben die Biologie spielt auch eine Rolle. Die Geschlechtshormone zum Beispiel, auf die wollen wir schauen, die beeinflussen ja auch den Zyklus. Wie sehr beeinflusst der Zyklus den Schlaf?
Im Lauf des Menstruationszyklus von Menschen mit Uterus verändern sich ja die Spiegel von Östrogenen und Progesteron. Und diese Veränderungen im Hormonhaushalt, die beeinflussen eben auch den Schlaf. Und das in einem Ausmaß, das manche Frauen wirklich spüren. Beim prämenstruellen Syndrom, also starken Symptomen vor der Menstruation wie Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen und so weiter, sind Schlafprobleme, also unter anderem nicht erholsamer Schlaf, aber auch ein häufiges Erwachen, sogar unter den am häufigsten berichteten Symptomen.
Ja, jetzt hast du gerade schon die verschiedenen Zyklusphasen angesprochen. Das ist total gut, da sollten wir genau drauf schauen. Wann verlieren denn Menschen, die ihre Menstruation haben, Menschen, die menstruieren, die einen Zyklus haben, am meisten Schlaf?
Starten wir doch kurz mit dem Positiven, um das auch zu erwähnen. Menstruierende berichten oft, dass der Schlaf am besten ist, wenn es so auf den Eisprung zugeht, also Richtung Zyklusmitte. Am ungünstigsten für den Schlaf sind sowohl die Phase der Menstruation selbst, als auch die sogenannte Lutealphase. Also das ist die Phase, wenn es nach dem Eisprung dann wieder auf die nächste Menstruation zugeht. Und das liegt einfach daran, viele Frauen haben während der Mens zum Beispiel Schmerzen, die den Schlaf beeinträchtigen können. Schmerzen bedeuten auch Stress für den Körper. Auch das wirkt sich natürlich auf den Schlaf aus. Aber auch hormonelle Veränderungen können sich auswirken. Und in der Lutealphase nach dem Eisprung klagen viele Frauen zum Beispiel darüber, dass sie länger zum Einschlafen brauchen, auch nachts mehr oder längere Wachphasen haben und insgesamt die Schlafqualität geringer ist.
Jetzt wissen vielleicht viele, dass auch Männer hormonelle Veränderungen durchlaufen. Wirken die sich denn eigentlich auf den Schlaf aus?
Ja, es stimmt. Auch bei Männern gibt es natürlich hormonelle Schwankungen. Allerdings schwankt der Testosteronspiegel in so einem ungefähr 24-Stunden-Rhythmus. Also der Spiegel ist am Morgen am höchsten und sinkt dann im Laufe des Tages ab. Insofern muss man sagen, beeinflusst das jetzt nicht unbedingt den Schlaf, weil es ist ja alle 24 Stunden gleich. Was man aber weiß, ist, dass ein insgesamt niedrigerer Testosteronspiegel öfter auch mit einer schlechteren Schlafqualität einhergeht. Aber die Zusammenhänge sind da sehr komplex und auch Faktoren wie das Alter oder zum Beispiel, ob jemand übergewichtig ist, die spielen da mit rein und können sowohl natürlich Schlafqualität als auch Testosteronspiegel beeinflussen.
Über Schlafen. Mythencheck.
An der Stelle möchte ich mit dir über Eisen sprechen. Eisenmangel soll ja eine Ursache für Schlafprobleme sein, die häufig übersehen wird und kann natürlich bei einem höheren Blutverlust auftreten, der ja auch bei der Menstruation passiert. Ich will von dir wissen, was ist denn dran an dieser These, dass viel öfter, als man so denken würde, ein Eisenmangel der Grund für Schlafprobleme ist? Ist das ein Mythos oder ist das die Wahrheit?
Das ist eher ein Mythos. Es stimmt zwar, dass eine ganz bestimmte Schlafstörung, nämlich, das haben wir gerade schon erwähnt, das Syndrom der ruhelosen Beine oder auf Englisch Restless Leg Syndrom, dass da ein enger Zusammenhang mit Eisenmangel besteht. Also nochmal zur Erinnerung, da haben Patientinnen und Patienten besonders am Abend oder in den frühen Nachtstunden Missempfindungen, meistens in den Beinen, die sich durch Bewegung bessern und dadurch aber natürlich auch den Schlaf stören können. Aber man muss sagen, insgesamt ist ein Eisenmangel nicht die Hauptursache für Schlafprobleme. Nichtsdestotrotz würde die Hausärztin vermutlich auch mal eine Blutuntersuchung vorschlagen, wenn man zum Beispiel mit neu aufgetretenen Schlafproblemen zu ihr geht. Und da wird der Eisenstatus sicher auch dann mitgecheckt.
Lass uns übers Kinderkriegen sprechen, denn das fällt den meisten wahrscheinlich sofort ein, wenn sie an Gründe denken, warum Frauen schlechter schlafen. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Körper. Ich glaube, dass Schwangere schlechter schlafen, ist ein No-Brainer, oder? Gibt es dazu Studien?
Ja, also insgesamt ist die Schwangerschaft eher, sag ich mal, eine Herausforderung für den Schlaf. Und sowohl der Schlaf an sich als auch die empfundene Schlafqualität, die sinken im Lauf der Schwangerschaft, wobei so das zweite Drittel, was die Schlafqualität anbelangt, manchmal noch besser ist als die ersten Wochen. Also irgendwie die ersten Wochen sind eher schlecht, dann kommt es immer zu einer Verbesserung und dann aber so im letzten Drittel zu einer Verschlechterung. Am Anfang der Schwangerschaft sind viele Frauen einfach auch total müde, kennt man häufig aus dem Freundeskreis, und schlafen mehr, fühlen sich aber dennoch, also auch wenn sie lange schlafen, nie richtig gut erholt. Und je weiter die Schwangerschaft dann fortschreitet, desto häufiger wachen Frauen dann auch nachts auf. Sie schlafen dann auch insgesamt weniger und haben mehr oder längere Wachphasen in der Nacht.
Lass uns mal durchgehen, was genau den Schlaf verändert. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich der Bauch selbst.
Ja, also findest einfach die richtige Position nicht mehr so gut. Auf dem Bauch schlafen geht irgendwann auch nicht mehr. Das kann einfach unangenehm sein, ja.
Dann wahrscheinlich die Hormone.
Ja, besonders am Anfang der Schwangerschaft sorgt das Progesteron bei vielen Frauen wirklich auch so für eine Tagesschläfrigkeit und so eine starke Erschöpfung und auch für einen erhöhten Schlafbedarf.
Dann, man muss nachts auf die Toilette.
Ja. Wenn das Baby dann nämlich größer wird, drückt es auf die Blase und man muss nachts aufstehen, auf Toilette gehen. Auch das stört natürlich den Schlaf.
Und dann würde ich mal schätzen, wahrscheinlich auch noch so alle möglichen Arten von Schmerzen, oder? Also ich glaube sowas wie Rückenschmerzen wahrscheinlich.
Ja, auch Schmerzen können natürlich dann ein Grund sein. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass in der Schwangerschaft auch bei Frauen das Risiko für Schlafstörungen wie die sogenannte Schlafapnoe, also Atemaussetzer in der Nacht, steigt oder eben auch dieses Syndrom der ruhelosen Beine. Auch dafür steigt das Risiko in der Schwangerschaft. Wobei vermehrtes Schnarchen, das muss man vielleicht auch sagen, oder auch das Bewegen der Beine, wenn man da so einen Bewegungsdrang hat, natürlich auch die Person stören kann, mit der die Schwangere das Bett teilt.
Wenn das Kind dann mal da ist, dann ist schlechter Schlaf, glaube ich, auch vorprogrammiert. Mhm. Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine ganze Folge gemacht, die heißt Elternschlaf, wenn ihr die mal nachhören wollt in der Deutschlandfunk-App. Inwiefern betrifft es denn Frauen mehr als Männer?
Das ist insgesamt, wenn man so die Studien anschaut, total schwer zu sagen, weil die Frauen bei diesen Studien in der Regel total im Fokus stehen. Also alleine das ist vielleicht auch mal spannend, dass man da gar nicht so auf den Schlaf der Männer schaut und den Vergleich zwischen den Geschlechtern. Eine Studie aus den USA, die ich dazu gefunden habe, die hat bei 29 Frauen den Schlaf mehrmals gemessen, unter anderem auch einen Monat bzw. 3 Monate nach der Geburt und hat sich mal angeschaut, was verändert sich da. Rauskam, wenn die Babys so 3 bis 4 Wochen alt waren, dann hatten die Mütter mehr Wachzeiten in der Nacht und haben auch insgesamt weniger geschlafen als während der Schwangerschaft.
Weiß man, woran das liegt? Also ist das so eine Umstellung oder Stillen vielleicht?
Ja, also das Stillen spielt, das zeigt sich auch in Studien, eine große Rolle. Das ist ganz klar. Also man muss nachts aufstehen, vielleicht alle 2 bis 3 Stunden und das Kind möchte gestillt werden. Und das ist eine Unterbrechung des Schlafs.
Und wahrscheinlich dann so ganz generell auch das häufige Kümmern in der Nacht, ne?
Ja, auch das ganz sicher, wobei man da sagen muss, auch im Gegensatz zum Stillen gibt es ja auch durchaus Potenzial für eine gerechtere Arbeitsteilung. Also wickeln oder einfach auch das Kind beruhigen, das kann ja auch die Partnerperson, die das Kind jetzt nicht selbst zur Welt gebracht hat.
Und jetzt sind wir ja hier schon wirklich mittendrin in der Diskussion über die Aufteilung der Care-Arbeit. Und vielleicht auch gar nicht mehr so sehr bei den körperlichen Gründen dafür, warum Frauen schlechter schlafen. Gibt es eigentlich Studien, ich weiß nicht, Zahlen, Befragungen dazu, die uns was mehr darüber verraten können, ob und wie sehr, ich sage jetzt mal so, diese klassische Rollenverteilung, Frau kümmert sich um Kinder, Mann geht arbeiten, den Schlaf von Frauen belastet? Bleiben wir vielleicht erstmal so bei jungen Eltern?
Nee, also Zahlen jetzt konkret dazu habe ich so nicht gefunden. Aber wir wissen, dass auch bei einer klassischen Rollenverteilung der Schlaf der Frauen belastet ist. Und ich denke, man könnte da sogar überlegen, vielleicht gerade dann, weil da scheint ja dann auch irgendwie so klar zu sein, der Mann geht einer Erwerbsarbeit nach, sie macht in Anführungszeichen, in fetten Anführungszeichen, nur Care-Arbeit und möglicherweise vereinbart man dann sogar in der Paarbeziehung, dass der Mann eben durchschlafen darf. So nach dem Motto, sie kann sich ja auch mal hinlegen, wenn die Kinder in der Kita sind oder eben auch gerade schlafen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass gerade dann vielleicht der Schlaf von Frauen sogar noch mehr betroffen ist. Mhm. Eine Studie hat auch gefunden, dass selbst wenn Frauen arbeiten gehen, sie eher als Männer ihren Schlaf dem der Familie unterordnen. Also ich muss dazu sagen, die Studie ist von 2008. Es könnte natürlich sein, dass sich da bis heute was verbessert hat, aber zumindest 2008 war es so, Frauen haben ihren persönlichen Schlaf öfter dem Schlaf der Familie untergeordnet.
Mhm. Und das betrifft auch sicher auch Frauen, die nicht unbedingt Kinder betreuen, sondern vielleicht andere Care-Arbeit leisten. Also ich denke da an sowas wie die Großeltern versorgen, irgendwann die eigenen Eltern.
Klar, absolut, ja.
Wo wir beim Thema Mental Load sind. Wie ungleich sind denn all die Planungsaufgaben, die wir immer meinen, wenn wir so von Mental Load sprechen, immer noch verteilt zwischen Männern und Frauen?
Ja, das Mental Load, damit bezeichnen wir so die Planung, Organisation und Sorgearbeit, die oft unbemerkt bleibt oder unbemerkt auch an einer Person hängen bleibt. Also klassisch der Zahnarzttermin, der irgendwie noch vereinbart werden muss für die Kinder, das Geschenk, das für den Geburtstag des Klassenkameraden besorgt werden muss oder die neuen Sportschuhe, ja, die dringend gebraucht werden.
Oder ich sag mal Familientermine, die irgendwie koordiniert werden müssen oder im Freundeskreis ja auch Geschenke für Geburtstage. Also ich kenne das ganz oft, dass das auch in Beziehungen einfach eine Person gibt, muss auch gar nicht unbedingt immer nur die Frau sein, aber es gibt oft so den klassischen Carer, die klassische Carerin in Beziehungen, die das einfach immer alles so richtig auf dem Zettel hat und es einfach so managt, ja? Oder sowas wie, der Kühlschrank ist leer, den fülle ich jetzt.
Genau, ja.
Oder wir brauchen noch, ich weiß nicht, Putzmittel oder so, ja? Oder, oh, das Bad sieht mal wieder irgendwie miese aus, ne?
Ja, oder die Rechnung muss bezahlt werden.
Auch das, auch das. So,
wer macht das? Ja.
Das alles ist Mental Load.
Genau, das ist alles Mental Load. Und für Deutschland wurde 2023 im Rahmen der sogenannten Vermächtnisstudie mal untersucht, wie sich dieser Mental Load zwischen Frauen und Männern in einer partnerschaftlichen Beziehung aufteilt. Diese Vermächtnisstudie, das war ein Kooperationsprojekt der Wochenzeitung Die Zeit, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Institut für angewandte Sozialforschung. Und da hat man Menschen die folgende Frage gestellt. Wer denkt an und plant folgende Dinge im Haushalt? Und da ging es dann um eine Liste von insgesamt 21 Dingen wie Kleidung der Kinder, Babysitter, Gesundheit der Kinder, alltägliche Termine, Einkäufe, Rechnungen und so weiter, was wir auch gerade jetzt erwähnt haben. Und von diesen 21 Dingen lagen nur 3 überwiegend oder ausschließlich in der Verantwortung der Männer. nämlich Reparaturen, Handwerker und Finanzen. Also Dinge, die in der Regel nicht täglich und häufig sogar nicht mal wöchentlich anfallen. Mhm. Und dennoch hatten Männer häufiger als Frauen das Gefühl, dass der Mental Load fair verteilt ist. Frauen hingegen sahen die Last deutlicher bei sich. Und übrigens, es hat auch in dieser Studie kaum einen Unterschied gemacht, wie viel beide in der Beziehung arbeiten. Also auch wenn beide Vollzeit arbeiten, dann bleibt der Mental Load überwiegend bei der Frau.
Das sind wirklich interessante Zahlen. Lass uns drüber sprechen, was das für den Schlaf von Frauen bedeutet.
Ja, diese ganze Arbeit, also ob wir jetzt über Mental Load oder auch Care-Arbeit sprechen, da muss man sagen, das ist ja wie ein zweiter Job. Mhm. Und das ist eine große mentale Belastung und Stress, also gerade so Mental Load, wir kennen es auch irgendwie alle, man muss halt irgendwie immer so viele Bälle in der Luft haben und überall mitdenken und planen, und es ist oft auch so dieses Gefühl, boah, das darf ich nicht vergessen.
Ja.
Und manche von uns kennen das vielleicht, da liegst du abends im Bett und dann fallen dir noch diese Dinge ein und du denkst, boah, ich darf das einfach nicht vergessen. Wenn ich das vergesse, dann kommt es irgendwie einfach blöd. Ja. Und da können selbst wir vielleicht auch gesunde Schläferinnen und Schläfer nachvollziehen, dass das was ist, was dann eben in dem Fall zum Beispiel auf das Einschlafen geht. Aber eine Studie hat auch gefunden, dass ein höherer Mental Load wirklich die Schlafqualität verschlechtert und auch für weniger Schlaf sorgt.
Frauen sind ja ein bisschen häufiger als Männer Lerchen, also Frühtypen. Menschen, die gerne ein bisschen früher schlafen gehen und auch ein bisschen früher aufstehen. Das dürfte wahrscheinlich doch eigentlich gut sein, um in dieser Welt dann auch etwas mehr Schlaf wenigstens zu bekommen.
Ja, das stimmt. Aber Schlafdauer ist halt nur ein Aspekt. Also das bedeutet ja nicht, dass der Schlaf deshalb zwangsläufig erholsamer ist. Mhm. Und wenn die Schlafqualität schlecht ist, weil man zum Beispiel einen hohen Mental Load hat, nachts öfter aufwacht, Care-Arbeit leistet, dann muss man sagen, kann man das vermutlich nicht einfach mit mehr Schlaf kompensieren. Also da bringt der Frühtyp dann halt auch nichts.
Wie sieht das denn bei Frauen aus, die keine Kinder haben und keine Care-Arbeit leisten? Mhm. Sind die auch stärker belastet? Weil ich könnte mir vorstellen, vielen geht es vielleicht so, die hören uns gerade zu und denken sich, ja gut, also ich habe ja keine Kinder, ich pflege nicht meine Großeltern, so sehr kann mich das alles doch überhaupt nicht betreffen.
Doch, selbst wenn man keine Kinder hat oder auch keine Care-Arbeit leisten muss, dann hat man als Frau immer noch ein erhöhtes Risiko für Schlafprobleme bis hin eben zu einer Insomnie. Also man hat ja immer noch einen Zyklus, vielleicht ist in manchen Phasen der Schlaf deshalb schlechter. Man kommt immer auch noch irgendwann in die Menopause. Das ist nochmal ein ziemlich großer Risikofaktor für schlechten Schlaf, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Und wenn man einen männlichen Partner hat, der schnarcht, also Männer schnarchen einfach deutlich häufiger als Frauen, dann kann auch das den Schlaf beeinträchtigen. Abgesehen davon müssen Frauen auch heute im Beruf häufig noch mehr leisten als Männer, um die gleiche Anerkennung oder auch das gleiche Gehalt, den gleichen Karrierefortschritt zu haben. Und auch das ist natürlich eine Belastung, auch das macht Stress, der sich dann auf den Schlaf auswirken kann.
Dann lass uns doch jetzt mal aufs höhere Alter schauen. Du hast es gerade angesprochen. Da kann viel den Schlaf negativ beeinflussen. Ich sag mal Schmerzen, sowas wie Rückenschmerzen oder eben sowas wie Schlafapnoe, also Atemaussetzer in der Nacht. Betrifft alles Männer und Frauen. Die Schlafapnoe, hast du eben schon gesagt, sogar häufiger Männer. Ja. Aber eine Sache, die betrifft eben nur Frauen und das sind die Wechseljahre. Mhm. Spielen die denn so eine große Rolle, dass wir sagen können, auch im Alter gibt es wirklich noch diesen wahnsinnig großen Gender Sleep Gap?
Ja, definitiv. Also die Wechseljahre dann bis zum Eintritt in die Menopause führen bei ganz vielen Frauen dazu, dass sie schlechter schlafen. Das liegt an der hormonellen Umstellung. Also Östrogen und Progesteron nehmen in den Wechseljahren langsam ab. Und wie auch im Lauf des Zyklus, wo sich ja auch die Konzentration der Hormone verändert, macht auch das in dieser Lebensphase was mit dem Schlaf.
Ja, wie stark wirkt sich das denn aus?
In den Jahren der hormonellen Umstellung, also das, was wir auch so als Perimenopause beschreiben, wo eben doch noch ein Menstruationszyklus da ist, aber eben schon eine hormonelle Umstellung beginnt. Aber auch dann eben in der Menopause berichten je nach Studie 40-60% der Frauen über Schlafprobleme.
Ui.
Da muss man sagen, das sind schon echt hohe Zahlen. Also in der Durchschnittsbevölkerung gehen wir ja so von 25-30% der Bevölkerung aus, die Schlafprobleme haben. Und das steigt eben hier auf 40-60% bei den Frauen.
Das ist ja unglaublich. Das ist ja vielleicht sogar mehr als jede zweite Frau.
Ja, Und das ist einerseits eine direkte Wirkung einfach der Hormone. Dazu kommen aber auch zum Beispiel Hitzewallungen oder auch starkes Schwitzen in der Nacht. Manchmal so stark, dass die Betroffenen wirklich aufstehen und die Bettwäsche wechseln müssen. Auch das stört den Schlaf. Und man muss auch sagen, bei der Schlafapnoe, da holen die Frauen in der Menopause dann auch noch auf. Also das ist ja vor der Menopause eher ein Problem von Männern. Frauen holen dann aber in der Menopause auf, weil das Östrogen in der Lebensphase davor einen schützenden Effekt hat und der fehlt dann bei den Frauen.
Das heißt, wenn wir alles zusammenfassen, dann können wir sagen, Frauen büßen im Laufe ihres Lebens eine ordentliche Menge guten Schlaf ein.
Ja, Frauen haben ein höheres Risiko für schlechten Schlaf und auch weniger Schlaf. Und das nennt man den Gender Sleep Gap.
Was bedeutet das alles? Alles, was wir jetzt gerade gehört haben für die Frauen, für ihre Gesundheit?
Der Schlaf ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Nicht der einzige, aber auch eben nicht zu unterschätzen. Dauerhaft zu wenig Schlaf oder auch eine Schlafstörung wie die Insomnie erhöhen das Risiko für gesundheitliche Folgen. Also da sprechen wir über körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel Übergewicht oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch seelische Erkrankungen wie eine Depression. Und schon aus diesem Grund, finde ich, sollten wir als Gesellschaft unser Möglichstes tun, um den Gender Sleep Gap zu schließen.
Ja, und wenn man das völlig pragmatisch sehen will, kranke Menschen kosten eine Gesellschaft einfach Geld. So,
ja.
Wenn es eigentlich um die Menschen geht, kann man es auch so sehen. Wie sieht das eigentlich aus mit den Chancen im Beruf für Frauen oder so? Vielleicht generell den Chancen im Leben, die werden doch auch verschlechtert, wenn der Schlaf schlecht ist.
Ja, klar, also zu wenig Schlaf oder auch schlechter Schlaf verringern einerseits die Leistungsfähigkeit, das wissen wir aus Studien. Aber ich denke auch vielleicht noch wichtiger, das Gefühl, nicht leistungsfähig zu sein, das ist eben was einen dann vielleicht auch daran hindert, bestimmte Entscheidungen im Job zu treffen. Also wo man sagt, ich schlafe nicht gut, ich bin nicht leistungsfähig. Nein, ich kann jetzt diesen Karriereschritt nicht gehen, weil das ist einfach in meinem Zustand nicht möglich. Und das ist auch was Patientinnen und Patienten mit einer Insomnie oft belastet. Mhm. Das bedeutet einfach, Menschen trauen sich dann vielleicht weniger zu und erklimmen vielleicht nicht alle Sprossen auf der Karriereleiter, die ohne Schlafprobleme easy möglich gewesen wären. Und auch uns als Gesellschaft, das hast du gerade schon angesprochen, sollte das wirklich interessieren. Weil wenn die Leistungsfähigkeit durch zu wenig Schlaf oder auch schlechten Schlaf sinkt, führt das zu Produktionsausfällen und dann hat schlechter oder zu wenig Schlaf auch Konsequenzen für die Wirtschaft. Also es ist einfach so, ein Gender Sleep Gap kostet uns alle Geld.
Wir sprechen am Ende unserer Überschlafen-Folgen ja immer über Lösungen. Wir könnten jetzt Frauen Tipps geben. Das machen wir vielleicht auch noch ein bisschen. Aber ich finde, wir sollten erstmal darüber sprechen, wie sich die Welt, in der wir leben, ändern müsste, damit alle genug schlafen. Was können wir also tun?
Ja, also ich habe es gerade schon mal gesagt, der Gender Sleep Gap, der geht uns wirklich alle an. Unabhängig vom Geschlecht. Uns als Gesellschaft. Ein Schritt wäre sicher eine gerechtere Aufteilung von Haus- bzw. Familienarbeit zwischen allen Beteiligten. Und damit meine ich jetzt nicht nur sowas wie Abendbrot machen, Spülmaschine ausräumen, sondern auch, dass man vielleicht wirklich aktiv versucht, den Mental Load gerecht zu verteilen. Also die Planung, Organisation, Sorge, Arbeit, die oft einfach unbemerkt sich auf eine Person konzentriert, aber super viel Energie kostet. Und da könnte es zum Beispiel auch hilfreich sein, wirklich so einzelne Bereiche aufzuteilen zwischen den beiden Partnerpersonen und zu sagen, hey, du kümmerst dich zum Beispiel um alles, was Gesundheit anbelangt. Ich kümmere mich um alles, was irgendwie unsere Finanzen anbelangt. Aber ich glaube, wir brauchen auch da wirklich einen kulturellen, einen gesellschaftlichen Wandel, der erst einmal Care-Arbeit genauso schätzt wie Erwerbsarbeit und eine Kultur, die anerkennt und ernst nimmt, dass der Schlaf von Frauen eventuell mehr Fürsorge benötigt als der von Männern. Und das betrifft auch insbesondere, glaube ich, die Medizin, die die Probleme von Frauen vermutlich auch an dieser Stelle, wie auch immer an anderen Stellen, immer noch nicht ernst genug nimmt. Und wo man dann häufig hört, ja, das ist normal in ihrem Alter oder das ist normal, wenn sie jetzt kleine Kinder haben. Das ist halt so, damit müssen sie irgendwie einfach klarkommen. Sie sind doch eine Frau.
Ja, das ist super hilfreich. Nicht. Lass uns doch trotzdem vielleicht an der Stelle noch so ein bisschen gucken, ob wir noch ein paar praktische Tipps geben können. Ich finde es ja immer blöd, wenn man dann so sagt, ja, als Frau kannst du XY tun. Aber wir wollen ja vielleicht noch mal drauf schauen, was könnte denn jetzt, wo sich unsere Gesellschaft einfach auch noch nicht dahingehend geändert hat, helfen? So ganz konkret Menschen, die in der Situation sind.
Genau, ich habe es gerade schon gesagt, Mental Load irgendwie wirklich aufteilen durch eine klare Aufteilung, das einfach offensichtlich machen, aber auch ganz konkret sowas wie Schichten in der Nacht oder auch die Nacht aufteilen. So, heute, diese Nacht kümmere ich mich um das Kind, nächste Nacht kümmerst du dich um das Kind. Die Frage, wer schläft mit dem Baby im Zimmer? Weil man muss sagen, der Schlaf ist für beide, für Frauen und Männer wichtig und Schlaf ist jetzt nicht wertvoller, nur weil eine Person Erwerbsarbeit leistet oder eine Person mehr Erwerbsarbeit leistet als die andere. Also auch dieser Spruch, naja, du kannst doch dann schlafen, wenn die Kinder in der Kita sind, das ist einfach so blöd, weil dann fallen halt andere Aufgaben an, Care-Arbeit. Ja, also das ist eine Ungerechtigkeit und bringt Frauen in einen Nachteil, wenn man sagt, naja, ich muss ja morgen bei der Arbeit fit sein, du kannst es dir irgendwie leisten, wie ein Schluck Wasser in der Kurve zu hängen.
Ja, es ist auch so eine Haltung, ne? Da fällt einem nichts mehr ein.
Nee, und ich wünsche mir auch an dieser Stelle jetzt und möchte auch wirklich dazu ermutigen, dass wirklich einfach mehr Frauen für ihren Schlaf einstehen, in der Partnerschaft, in der Familie, im Beruf und auch eben im Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten nicht locker lassen, bis ihre Probleme ernst genommen werden. Ich glaube, da ja, haben auch wir als Frauen irgendwie noch einen weiten Weg vor sich. Aber ich bin der Überzeugung, steter Tropfen höhlt den Stein.
Auf jeden Fall. Und wir haben zum Schluss noch einen Hörtipp für euch. Christine, du warst zu Gast im Deutschlandfunk Nova Podcast What the Wirtschaft.
Ja, genau. In der Folge geht es um das Geschäft mit dem Schlaf.
Also zum Beispiel um Produkte, die man kaufen kann und die den Schlaf verbessern sollen?
Ja, genau. Also um alle möglichen Hilfsmittel, die einem so beim Einschlafen helfen sollen. Melatonin-Dragees, spezielle Schlafmasken, Schlafmittel und so weiter. Die kosten natürlich auch Geld. Und das ist ein riesig großer Markt. Aber wir schauen in der Folge auch noch auf einen anderen Aspekt, der mit Geld zu tun hat. Viele Menschen leiden ja unter Schlafstörungen oder Schlafproblemen. Und das ist zum einen schlecht, natürlich für die Menschen, das macht einfach einen hohen Leidensdruck, aber zum anderen auch schlecht für die Wirtschaft. Denn Menschen sind auch bei der Arbeit natürlich dann weniger leistungsfähig, wenn sie nicht ausreichend Schlaf bekommen.
What the Wirtschaft heißt der Podcast. Hört gerne mal rein in die aktuelle Folge mit Christine über das Geschäft mit dem Schlaf. Die findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Und wir sagen euch an der Stelle, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.